International, das außenpolitische Wochenmagazin. Am Mikrofon Rudolf Burger.
Sicherheits- und Außenpolitik der Volksrepublik China, das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Mitte Mai hat China seine ersten Interkontinentalraketen erfolgreich abgefeuert. Kurze Zeit später besuchte der chinesische Vizepremier Geng Biao die USA und schloss dort einen Vertrag ab, der China den Kauf von nicht tötendem Rüstungsmaterial, wie es hieß, im Betrag von mehreren hundert Millionen Dollar ermöglicht. Ende Mai weilte der chinesische Ministerpräsident Hua Guofeng in Japan. Er begrüßte dort einmal mehr die militärische Zusammenarbeit Japans mit den USA sowie die eigenständigen militärischen Anstrengungen Japans und warnte vor dem sowjetischen Hegemonismus und Expansionismus. Dasselbe tut zurzeit auch der chinesische Außenminister Huang Hua anlässlich seiner Skandinavienreise nach Schweden, Norwegen und Dänemark. Der erfolgreiche Test von Interkontinentalraketen und die Aktivitäten chinesischer Politiker im kapitalistischen Ausland zeigen zweierlei. Auf der einen Seite ist China weiterhin mit dem Aufbau einer modernen Streitkraft beschäftigt, einer Streitkraft, die einer Supermacht würdig sein soll. Auf der anderen Seite versucht China durch außenpolitische Initiativen eine Einheitsfront verschiedenster Staaten gegen die Sowjetunion zusammenzuschweißen. China handelt damit einer seiner berühmten Maximen gemäß. China geht auf zwei Beinen. Zum ersten Bein der Armee.
Une nouvelle exaltante. La Chine a réussi l'explosion de sa première bombe à hydrogène.
19. Juni 1967. China hat seine erste Wasserstoffbombe gezündet. Ein Ereignis, das vom französischsprachigen Kurzwellensender Radio Peking enthusiastisch gefeiert wird. Nach dem ersten erfolgreichen Test einer Atombombe im Jahre 1964 bedeutet das in den Augen der chinesischen Führung den definitiven Bruch des Nuklearmonopols, das die amerikanischen Imperialisten und die sowjetischen Revisionisten bislang für sich gepachtet haben. Weitere Marksteine auf dem Weg zur militärischen Supermacht sind der Abschuss eines Satelliten im Jahre 1974 und die nun kürzlich erfolgte Erprobung von Interkontinentalraketen. Die jüngste Geschichte seit der Ausrüstung mit nuklearen Waffen täuscht aber darüber hinweg, dass die Volksbefreiungsarmee, die China Streitkraft geheißen wird, mit den Armeen der anderen Supermächte in verschiedener Hinsicht wenig gemeinsam hat. Ich habe Ulrich Menzel, China-Kenner und Lehrbeauftragten für internationale Politik an der Universität Frankfurt, gefragt, wie Chinas Volksbefreiungsarmee organisiert sei.
Ja, das ist mit ein paar Worten nicht so ohne weiteres zu sagen. Man muss schon etwas in die Geschichte gehen. Die chinesische Armee, Volksbefreiungsarmee, hervorgegangen ist aus der chinesischen Revolution, mit anderen Worten, aus einem mehr als 20-jährigen Befreiungskampf, der sowohl Bürgerkrieg als auch Krieg gegen die japanische Besetzung war, wo es in dieser ganzen langen Phase in dem Sinne keine strikte Trennung zwischen politischer und militärischer Führung gegeben hat. Die politischen Führer waren gleichzeitig militärische Führer und umgekehrt, sodass die chinesische Revolution im Unterschied zu dem klassischen Muster sozialistischer Revolutionen im Grunde eine militärische Aktion war und nicht so sehr ein Aufstand von Arbeitern, Industriearbeitern in großen Städten. Das heißt, dass im Unterschied zu anderen sozialistischen Ländern, etwa der Sowjetunion, wo die Rote Armee eigentlich erst nach der Oktoberrevolution aufgebaut worden ist, eine Professionalisierung der Armee, das heißt, die Trennung politischer und militärischer Führung bis heute nicht stattgefunden.
Die Volkskriegskonzeption, die sie seinerzeit von Mao entwickelt worden ist, ist also immer noch aktuell.
Ja, hier muss man jetzt auch wieder so ein bisschen die andersartigen chinesischen Ausgangsbedingungen berücksichtigen. Man muss wissen, dass China nach wie vor, trotz aller Erfolge, immer noch ein unterentwickeltes Land ist, das zwar über sehr viel Boden und sehr viel Menschen verfügt, aber nach wie vor immer noch über ein relativ geringes Industrialisierungsniveau und relativ begrenzte Ressourcen im technologisch-finanziellen Bereich. Das heißt, es ist überhaupt bis auf Weiteres für die Volksrepublik China gar nicht möglich, eine Armee nach modernen russischen oder westlichen Standards aufzubauen. Das heißt, auf der anderen Seite, und hier muss man sozusagen aus der Not eine Tugend machen, dass die bewährte Taktik während der Befreiungskriege gegen die Japaner und später im Bürgerkrieg, das heißt, die Volkskriegskonzeption, das Stützen auf eine Armee, die wie ein Fisch im Wasser in der Bevölkerung schwimmt, die überall ihre Stützpunkte hat, die mit Guerillataktiken arbeitet, immer noch das, der tragende Pfeiler der chinesischen Militärkonzeption ist.
Dass Chinas Volksbefreiungsarmee den Stärkevergleich mit den amerikanischen oder sowjetischen Streitkräften in keiner Art und Weise aushält, zeigen einige qualitativen und quantitativen Angaben. Die USA und die Sowjetunion verfügen beide über mehrere tausend atomare Sprengköpfe und je um die 2000 Interkontinentalraketen. China besitzt noch kein halbes tausend Sprengköpfe und keine 10 Interkontinentalraketen. Die chinesische Flugwaffe beruht auf der Weiterentwicklung von Maschinen, die die Sowjetunion in den 50er Jahren geliefert hat. Sie ist also veraltet. Dasselbe trifft auch auf die Panzer zu. Einzig mannschaftsmäßig kann die Volksbefreiungsarmee mithalten. Die Zahl der diensttuenden Soldaten wird auf beinahe 4,5 Millionen geschätzt. Die Schwäche des chinesischen Militärs wurde insbesondere bei der Strafexpedition gegen Vietnam im Februar 1979 deutlich. Ulrich Menzel erklärt diesen Misserfolg der Volksbefreiungsarmee so.
Man muss wissen, dass die, wie in allen anderen Bereichen, auch im Militärischen, die Chinesen eine Politik oder eine Strategie des auf zwei Beinen gehen betreiben. Das heißt, in diesem Fall, man hat auf der einen Seite, und das ist das eine Extrem, wenn Sie so wollen, im nuklearstrategischen Bereich, also im Bereich von Kernwaffen, von Trägerraketen und so weiter, seit 1964 eine sehr forcierte und ungestörte Entwicklung vollzogen. Auf der anderen Seite, und das wäre das andere Extrem, hat man die große Masse der chinesischen Infanterie für den Guerillakampf ausgebildet, für den Kampf Mann gegen Mann sozusagen. Während man alles, was dazwischen liegt, also den breiten Bereich der konventionellen Bewaffnung, ob das jetzt die Panzer oder die Artillerie oder die Flugzeuge oder die Marine ist, eher stiefmütterlich behandelt hat, hier ist der technische Stand im Grunde nicht weiter als Ende der 50er Jahre, als man die damals fortgeschrittensten Rüstungstechnologien von der Sowjetunion bezog. Und genau in diesem Bereich der konventionellen Waffen hat sich gezeigt, dass die chinesische Armee nicht in der Lage ist, das Beispiel Grenzkrieg mit Vietnam zeigt, einigermaßen effektive Maßnahmen ergreifen.
Gerade in diesem konventionellen Bereich hat sich Chinas Führung nun im Ausland umgesehen, bei den Franzosen, den Engländern und kürzlich auch bei den Amerikanern. Früher war es ein Prinzip, das ebenfalls auf Mao zurückgeht, vom Ausland unabhängig zu bleiben. Ist man nun im militärischen Bereich bereit, seine Unabhängigkeit auf dem Gebiet der Rüstungstechnologie aufzugeben?
Ich würde nicht so weit gehen und sagen, seine Unabhängigkeit aufzugeben. Nach wie vor wird der Schwerpunkt immer noch bei der eigenen Entwicklung und bei der eigenen Waffenfertigung. Aber ähnlich wie man in den 50er Jahren in starkem Maß auf sowjetische Rüstungstechnologie zurückgegriffen hat und was in den 60er und 70er Jahren an eigenen chinesischen Entwicklungen passiert ist, im Wesentlichen auf diese sowjetischen Vorbilder zurückgeht, so versucht man jetzt in ausgewählten Bereichen auf westliche Rüstungstechnologie zurückzugreifen, wobei ganz eindeutig der Bereich der Abwehrwaffen im Vordergrund zu stehen scheint.
Im Bereich der Volksbefreiungsarmee bedeutet die in den nächsten Jahrzehnten gültige Leitlinie der 4 Modernisierungen also offensichtlich, dass man mit westlichem Know-how die Schlagkraft der Streitkräfte verbessern will. Im Vordergrund steht dabei der Bereich der Abwehrwaffen, insbesondere der Flugzeug- und Panzerabwehr sowie der Radarsysteme. Was China möchte, ist weniger den Import von großen Stückzahlen bestimmter Geräte als den Import von einzelnen Musterstücken, die dann in China nachgebaut werden könnten. Dass der Westen diesen Vorstellungen bis jetzt skeptisch gegenübersteht, zeigt vor allem die Verzögerung des Verkaufs des britischen Senkrechtstarters Harrier an China. Die effektive Stärke oder Schwäche der chinesischen Streitkräfte ist eine Seite. Welche Rolle aber spielt die Volksbefreiungsarmee im Bewusstsein des chinesischen Volkes? Ich fragte Dietmar Schulz, den China-Korrespondenten der deutschen Depeschenagentur in Peking.
Sie spielt eine sehr beherrschende Rolle, insofern als es für die Chinesen das große Mittel, die große Kraft ist, um der, wie die Chinesen es empfinden, der Bedrohung aus der Sowjetunion entgegenzutreten.
Es ist ein erstrebenswertes Ziel für einen jungen Chinesen, Mitglied der Volksbefreiungsarmee.
Für eine große Anzahl von Jugendlichen ist in der Tat die Armee noch das erstrebenswerte Ziel. Das gilt vor allen Dingen für die Gegenden, in denen wenig Industrie ist. Die Armee ist dann so etwas wie die Versorgungseinrichtung, denn sie stellt Kleidung, sie stellt Verpflegung, sie stellt Unterkunft. Dies alles sind Faktoren, die in China eine große Rolle spielen. Wenn man an die starke Überbevölkerung denkt und an die engen Verhältnisse, unter denen die Chinesen im Allgemeinen.
China hat eine Atombombe, China hat vor kurzem Interkontinentalraketen gezündet. Glaubt der Chinese an die Stärke seiner Armee?
Ich glaube, dass er daran glaubt. Zumindest die Propaganda bemüht sich, diesen Eindruck zu vermitteln. Die Massenmedien haben diesen Start der Interkontinentalrakete genutzt, um die Stärke der Armee hervorzuheben. Zum anderen wird der Bevölkerung dadurch bewusst gemacht, dass regelmäßig Übungen stattfinden und über diese Übungen dann auch berichtet wird, sodass der Durchschnittschinese durchaus das Empfinden hat, dass die Armee seines Landes eine starke militärische Kraft darstellt.
Soweit Dietmar Schulz. Politik ist Krieg ohne Blutvergießen, Krieg ist Krieg mit Blutvergießen. Ein Mao-Zitat, das natürlich an den Satz von Clausewitz erinnert, dass Krieg die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln sei. Kriegsgefahr geht nach Ansicht der chinesischen Führung heute primär von der Sowjetunion aus. Vizepremier Deng Xiaoping meinte im Januar nach Afghanistan zum amerikanischen Verteidigungsminister Brown, China und die USA sollten etwas Konkretes tun, um den Weltfrieden gegen den sowjetischen Hegemonismus zu verteidigen. Was könnte Deng damit gemeint haben? Wie schätzt China die Lage nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan ein? Fragte den China-Spezialisten Professor Jürgen Domes von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.
Nicht einmal die sowjetische Intervention in Afghanistan als einen ganz bewussten Schritt zur Verstärkung der sowjetischen Präsenz in Asien und nimmt die Intervention der Sowjetunion in Afghanistan wahr als einen weiteren Schritt zur Errichtung und Führung sieht, der sowjetischen Hegemonie über weite Teile Asiens. Was die chinesische Führung, mit dem man müsse etwas konkret tun, nun tatsächlich im Auge hat, ist sehr schwer zu sagen, sind Anzeichen dafür in der letzten Zeit da und wachsen, dass das konkret zweierlei heißen kann. Nämlich einmal eine Verstärkung der chinesischen Unterstützungslieferungen für Pakistan, zu dem die Volksrepublik unterhält, und in ganz begrenztem Maß auch chinesische Unterstützung für die muslimischen Feiern.
Das Verhältnis zur Sowjetunion ist also noch mehr belastet. Dann eine Normalisierung ist mehr denn je außer Frage.
Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der China ist im Augenblick, würde ich sagen, mehr denn je zur Frage, sondern genauso zur Frage, wie es sein Recht außer Frage war. Das betrifft nun die Entwicklung der chinesisch-sowjetischen Beziehungen kurzfristig. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass der gegenwärtige Zustand des Kalten Krieges zwischen der Volksrepublik China und der UdSSR wahrscheinlich noch unverändert bis in die Mitte der 80er Jahre anhalten. Dann allerdings entsteht auf biologischem Zwang eine neue Situation dadurch, dass überalterte jetzige chinesische Führung dann schrittweise durch eine Nachfolgegeneration abgelöst wird. Und damit steht dann mit Sicherheit auch die Frage des chinesisch-sowjetischen Verhältnisses erneut zur Disposition. Das heißt nun nicht, dass es dann unbedingt zu einer chinesisch-sowjetischen Annäherung kommen muss, sondern vier alternative Perspektiven sind möglich. Jede davon muss in auch das restliche Kalkül, wie ich meine, mit einbezogen werden. Einmal eine Fortsetzung des jetzigen Zustands des Kalten Krieges über mehrere Jahrzehnte hin. Das ist zum Zweiten die Möglichkeit, dass es zu einer Entspannung auf der Zwischenstaatlichkeit kommt, mit der jedoch nicht die Wiederaufnahme der früheren chinesisch-sowjetischen Zusammenarbeit verbunden ist. Und das ist jetzt als extremen Projektionen gesehen. Zum Dritten eben doch die Möglichkeit einer Wiederaufnahme weitgehender weltpolitischer und strategischer Zusammenarbeit zwischen China und der Sowjetunion. Das ist schließlich der andere Extrem, wie wir sagen, auch die nicht völlig ausgeschlossene Möglichkeit einer großmächtigen Konfrontation zwischen diesen beiden kommunistisch geführten Mächten.
Jürgen Domis, man hat in der jüngsten Vergangenheit eigentlich viel von einer möglichen Allianz, von einem möglichen Zusammengehen von China, Japan, den USA und Westeuropa gesprochen. Was sind die chinesischen Wunschvorstellungen in Bezug auf Europa, auf die USA und auf Japan?
Zunächst einmal beziehen sich die Wünsche nach, was Japan vorwiegend auf den Import moderner westlicher Technologie und die Unterstützung Japans der westlichen Staaten bei der Modernisierung der chinesischen Industrie, auch der chinesischen und von Wissenschaft und Technik, die die Regierung ja als Programm angeschrieben hat. Allerdings bei den Vereinigten Staaten sieht es noch ein bisschen anders aus. Dort gehen die chinesischen Wünsche ebenfalls auf Technologieimport darüber hinaus, aber darauf, dass die Vereinigten Staaten in gewissem Maße Sicherheitsgarantien China geben gegen eventuell sowjetische Erpressungen, die die chinesische Führung fürchtet. Wollen die Chinesen eine Allianz? Was sie zu ihrer neuen außenpolitischen Doktrin im Grunde erhoben haben, ist der im Januar vergangenen Jahr 1999 zum ersten Mal in aller Deutlichkeit von Deng Xiaoping entwickelte Plan einer sogenannten anti-hegemonistischen Einheitsfront, bestehend aus den Vereinigten Staaten, Japan, Westeuropa und der China. Im Rahmen dieser Einheit sehen die chinesischen Führer stehenden Bündnisse bzw. Bündnissysteme konkret den amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrag und das multilaterale Verteidigungsabkommen der NATO sozusagen Kerne dieser anti-hegemonistischen Einheit. China selbst will sich gegenüber diesen Bündnissystemen nach den Grundsätzen positiver Neutralität verhalten. Das heißt, tatsächlich, und in dem Punkt hat der amerikanische Verteidigungsminister Brown, getroffen, das heißt Freundschaft ohne konkrete und definitive Allianzbindung durch Verträge.
Jürgen Domis, die gegenwärtige überalterte chinesische Führung sieht in den USA, in Westeuropa und Japan seine neuen Freunde. Besonders im Fall von Japan ist das gar nicht selbstverständlich. Schon zu Beginn dieses Jahrhunderts hat Japan Chinas innere Schwäche schamlos ausgenützt. Und der Kampf der Roten Armee im Bürgerkrieg war ursprünglich eher ein Kampf gegen die japanische Fremdherrschaft als gegen die Kuomintang-Regierung Chiang Kai-shek. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion im Jahre 1959 wird aber nach und nach die Sowjetunion zum Feind Nummer 1. Sowjetische Bedrohung, sowjetischer Hegemonismus, sowjetischer Expansionismus sind Begriffe, wie sie die chinesischen Führer heute immer wieder in den Mund nehmen. Inwiefern sind diese gegen die UdSSR gerichteten Schlagworte aber auch Themen im chinesischen Alltag? Ich fragte den dpa-Korrespondenten Dietmar Schulz.
Ich habe den Eindruck, dass der einfache, diskutierte Mann auf der Straße sich in China um politische Dinge sehr wenig kümmert. Ihm wird natürlich in Parteiversammlungen und in den Massenmedien dieses nahegebracht, aber er hat ein sehr unterentwickeltes Empfinden für politische Entwicklungen und politische Vorgänge. Für die Masse des Volkes sind andere Kriterien viel wichtiger, nämlich beispielsweise tägliche Versorgung.
Glaubt er an seine neuen Freunde Japan, USA und Europa? Glaubt der Chinese, der einfache Chinese, dass das neue Freunde seines Landes sein können?
Es ist sehr schwer für den Durchschnittschinesen nach den Vorgängen während der Kulturrevolution, also von 1966 bis 1976, nun diese Kurswendung in der chinesischen Politik nachzuvollziehen. Aber in zunehmendem Maße, je stärker der Tourismus wird, je stärker die wirtschaftliche Zusammenarbeit wird, umso mehr wird auch dieses Bewusstsein steigen. Da gibt es gar keinen Zweifel.
Und wie steht es mit Japan im Speziellen? Gibt es noch so etwas wie Angst vor den Japanern?
Man hat sich bemüht, diese Angst abzubauen, aber es gibt in der Tat dieses noch. Und es wird jetzt ein bisschen überlagert durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und durch das Auftauchen solcher japanischer Dinge wie Kassettenrekorder aus Japan. Das heißt also, durch japanische Produkte bemüht die Pekinger Führung sich, diese Vorbehalte gegenüber den Japanern abzubauen. Aber sicher sind sie vorhanden und es wird noch Jahre dauern, um sie restlos zu beseitigen.
Ist die Existenz eines zweiten China, Nationalchinas, nämlich für den Chinesen ein Problem oder kümmert er sich da auch nicht darum?
Das Thema Taiwan, Nationalchina, ist eines der Themen, die wahrscheinlich den Durchschnittschinesen noch mit am meisten. Und das rührt einfach daher, dass die verwandtschaftlichen Beziehungen doch sehr umfangreich sind. Es gibt ja die Möglichkeit der Besuche, das heißt, Chinesen aus Taiwan können in die Volksrepublik China kommen, sind dort sehr willkommen, sie werden aufgefordert, Geschenke mitzubringen. Dies führt auch dazu, dass sich inzwischen auf dem Festland ein Schwarzmarkt entwickelt hat mit Produkten, die Überseechinesen bzw. wie es heißt Landsleute von Taiwan mitbringen bei Besuchen in der Volksrepublik.
Kein Zweifel, Peking bemüht sich heute um eine Neuorientierung seiner Politik gegenüber Taiwan. Das Gemeinsame der beiden Staaten wird hervorgehoben, das Trennende wird verschwiegen. So wird beispielsweise die Zahl der Todesopfer, die die gegenseitige Beschießung der vorgelagerten Inseln Amoy und Quemoy in den 50er Jahren gefordert hat, in der Volksrepublik Chinas neuerdings nicht mehr bekannt gegeben. Jürgen Domes umschreibt den Wandel der Haltung der Volksrepublik gegenüber Taiwan so.
In diesem Bereich hat sich in den letzten 2 Jahren eine Bemerkung verändert. Früher sprach Peking grundsätzlich nur von der Befreiung Taiwans und verstand das durchaus auch als militärische Aktion. Seither ist man in der Volksrepublik China dazu übergegangen, immer häufiger von der Wiedervereinigung, gelegentlich sogar selten von der friedlichen Wiedervereinigung zu sprechen. Im Augenblick geht die chinesische Politik gegenüber Taiwan wahrscheinlich auf eine Verhandlungslösung, wobei gleichzeitig die zunächst genannten Schritten, Xi Jinping hat mal gesagt, der einschreiten und Taiwan uns nicht wieder angeschlossen hat. Das alles scheint im Augenblick vergessen zu sein. Die letzte Bemerkung von Xi Jinping aus dem Januar dieses Jahres zum Problem war, dass eine Wiedervereinigung im Grunde erst dann in Frage kommen würde und dann auch unproblematisch würde, wenn die Bevölkerung der Volksrepublik China den derzeitigen Lebensstandard der Bevölkerung in Taiwan erreicht. Und wäre das von der Seite Taiwan aus, werden alle Avancen, die Peking macht, nach außen sehr dezidiert abgelehnt. Nichtsdestoweniger hat sich der über Hongkong abgewickelte Handelsaustausch zwischen beiden chinesischen Systemen in den letzten 1,5 Jahren erheblich intensiviert. Ich würde nach wie vor die Auffassung vertreten, dass sehr wahrscheinlich langfristig aus diesem gegenüber Taiwan, dass die
Volksrepublik China sich bereit findet, die Realität anzuerkennen. Allerdings auf eins, die Peking heute außerordentlich, dass Taiwan nicht etwa der Sowjetunion Stützpunkte geben oder in eine enge Sowjetunion einsetzen dürfe. Und Taiwan hat sich ja an diese Forderung Peking gehalten.
Es gibt noch ein weiteres regionales Problem, Chinas Haltung zu den 5 pro-westlichen ASEAN-Staaten. Sie sollen gemäß dem Willen der chinesischen Führung in die weltweite antisowjetische und antivietnamesische Staatenkoalition eingebaut werden. Weil aber in all diesen Staaten nicht sehr geliebte chinesische Bevölkerungsminderheiten wohnen und noch mehr, weil China in einigen dieser Staaten kommunistische Guerillas unterstützt hat, sind die Beziehungen Chinas zu den ASEAN-Staaten nicht unproblematisch. Jürgen Gomez?
Im Ganzen wird man feststellen können, dass die 5 Mitgliedstaaten der Assoziation der Nationen Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien China verstehen als ein Gegengewicht gegen die Allianz der Sowjetunion mit Gesamtvietnam unter den Bedingungen des amerikanischen Rückzuges aus der Region. Die sowjetischen Staaten, die in ASEAN zusammen sehen die Chancen, die sie in einem Gleichgewicht zwischen Sowjetunion plus Vietnam und der Volksrepublik China und bemühen sich um gute Beziehungen nach beiden Seiten, wobei unter dem Eindruck der starken Expansionsbereitschaft Vietnams im Augenblick China als geringere Bedrohung. Langfristig allerdings scheint man überall in Asien auch ein Möglichkeit.